Ja, liebe Gemeinde, wer von Ihnen schon mal eine Weltmeisterschaft verfolgt hat, also als Zuschauer, der weiß, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Also die einzelnen Wettkämpfe, die einzelnen Spiele, die sind schon spannend, das ist so das Gesamtpaket natürlich. Aber letztlich, worauf fiebern wir hinaus, wenn wir wirklich dabei sind? Bei so einer Meisterschaft aufs Finale, ganz klar. Letztlich wollen wir wissen, wie geht das Ganze aus? Wie spitzt das Ganze sich dann zu? Eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft ist meist eher ein freudiges Ereignis. Auch wenn dann die favorisierte Mannschaft nicht gewinnt, ist es doch eher mit ganz viel Freude verbunden. Wir kennen das aber auch aus anderen Zusammenhang. Wer von Ihnen noch einen Krieg miterlebt hat oder wer Menschen kennt, die einen Krieg selbst abbekommen haben, die in einem Krieg gesteckt haben, die dort flüchten mussten vielleicht, weiß, auch da ist die Frage, wie geht das Ganze aus? Zuerst geht es einmal darum, wie löst sich jetzt diese Situation für mich persönlich hier auf? Wie komme ich hier durch? Wie werde ich hier durchgetragen? Aber letztlich ist ja die Frage, wie geht das Ganze auch aus? Was ist passiert, wenn die letzte Schlacht geschlagen ist? Was kommt mit dem Finale? Das Finale ist die zentrale Frage. Und so auch in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte. Die Bibel führt uns dorthin, dass wir einen Blick haben dürfen und auch haben sollen auf das Finale der Welt- und Heilsgeschichte. Und wir sind damit konfrontiert, dass insgesamt in der Welt, aber auch besonders in unserer Zeit, so ein falscher Blick vorherrscht, dass wir uns immer weiterentwickeln. Das hängt teilweise zusammen mit einem darwinistischen Weltbild, aber auch einfach, weil es dem Menschen den Bauch streichelt. Wir sagen, wir steigen immer weiter auf. Nicht nur technisch, sondern auch moralisch, ethisch. In unser Menschsein geht es immer weiter bergauf. Und es wird verächtlich auf die Vergangenheit geguckt, wie die Menschen damals gelebt haben, miteinander umgegangen sind. Und heute sind wir so viel darüber erhaben. Die Bibel zeichnet durchaus ein anderes Bild von der Entwicklung der Geschichte und der Bewertung des Menschen in dieser Geschichte. Das Finale. Das Finale sollte uns als Christen beschäftigen. Woran erkennen wir, dass das Finale sich naht? Oder ist das Finale schon? Hat es schon angefangen? Haben wir es verpasst? Was bedeutet das Finale für uns? Wie kommen wir dahin durch? Welche Rolle spielen wir noch? Nicht nur uns sollte es beschäftigen, es hat auch die Thessaloniker beschäftigt. Und wir sehen das, dass sie zwei Briefe bekommen in relativ kurzer Zeit. Innerhalb weniger Monate bekommen sie zwei Briefe gesandt. Und in beiden Briefen sehen wir, dass dieses Thema, die Wiederkunft Christi und all das, was damit zusammenhängt, wichtig für sie ist. Und sie hatten viele Fragen. Es war ihnen nicht egal. Es war nicht so ein Theoriekonzept, wo sie sagen, naja, kann man mal theologische Dispute drüber führen. Sondern sie hatten vor Augen, der Herr kommt wieder. Und was ist dann? Wir wollen uns nochmal anschauen, womit die Thessaloniker noch herausgefordert waren. Sie waren nämlich in einer mehrfachen Drucksituation. Wenn wir in den zweiten Thessalonikerbrief schauen, sehen wir, zum einen war ihre besondere Herausforderung, ihr Druck, Verfolgung, Anfechtung von außen. Sie lebten in einer Metropole der damaligen Zeit. Es war eine freie Stadt, die zwar letztlich unter der Fuchtel der römischen Besatzer stand, aber sehr weite Freiheitsrechte hatte. Das war nicht zugunsten der Christen dort. Sie waren verachtet, sie waren angegriffen. Das war der eine Punkt. Druck von außen, Verfolgung, Anfeindung. Der zweite Punkt, mit dem wir uns dann gleich beschäftigen werden, war, sie waren konfrontiert mit einer falschen Lehre. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes eine Irrlehre. Nicht in dem Sinne, dass jemand etwas irgendwie falsch verstanden hatte und sich etwas eingeschlichen hatte, sondern es war eine Lehre, die verwirrte. Also Druck von außen, Verwirrung innen. Und dann kam noch ein dritter Punkt dazu. Das waren die faulen Geschwister. Glücklicherweise nicht alle, aber Geschwister in den eigenen Reihen, die meinten, die bräuchten jetzt nichts mehr zu tun und könnten sich aushalten lassen. Wir sehen, dreifache Problemsituation, im weitesten Sinne eine ganz gewöhnliche Gemeindesituation. Probleme von außen, Herausforderungen, falsche und richtige Lehre gut zu unterscheiden, gut zu prüfen, was kommt hier rein, was bewegt uns. Und dann die Herausforderung innerhalb der Gemeinde, wo Gott viele schwierige Menschen zusammenstellt zu einer Gemeinde. Und die Gemeinde als solches muss dann mit Seelsorge, mit Ermahnung, mit Anleitung zur Heiligung diese Gemeinde voranbringen. Dreifache Herausforderung, ganz typisch, fast zu allen Zeiten klassische Situation. Ich lese einmal den Text aus Thessalonicher 2, 1 bis 12, der heute unser Predigttext ist. Wir sehen, wir steigen in das zweite Problem ein. Verwirrung ums Finale, so auch unser Predigttitel heute. Ich lese nach der Schlachter. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Ich wollte noch einmal beten. Herr Jesus, danke, dass du uns so deutliche Worte sagst über das, was kommen wird. Und dass du uns auch an das erinnerst, was wir schon gehört haben. Bitte führ du uns jetzt durch diesen Text hindurch und zeig uns auch ganz klar, was du uns damit sagen willst. Amen. Ja, als erstes sehen wir hier, was machen Irrlehren? Was machen Irrlehren? Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern. Nicht so schnell. Schnell bedeutet hier ohne viel Nachdenken. Also lasst euch nicht in einer Art und Weise an euren Gefühlen packen, wo ihr den Kopf nicht einschaltet. Also lasst euch nicht ohne viel Nachdenken erschüttern. Und das Erschüttern bedeutet ein hin und her geworfen werden wie ein Schiff im Sturm. Also, sie haben etwas gehört Und was war das? Der Tag des Christus ist schon da. Wie konnte das sein? Wie konnten sie das verpasst haben? Der Tag des Christus, wir wissen, was das ist. Christus kommt wieder. Er ist da. Er ist sichtbar. Er ist völlig eindeutig. Jesus sagt in Matthäus 24, wenn euch jemand sagt, da ist der Christus, folgt ihm nicht. Er macht deutlich, es ist völlig eindeutig, wenn er wiederkommt. Also, was mögen die dort gehört haben, dass sie das glauben? Wir können von dem ganzen Zusammenhang davon ausgehen, dass sie denken, sie stecken schon mitten in der Drangsal. Christi Wiederkunft, das war klar, woran sie es merken. Aber dass dieser Prozess, also das Finale hat schon begonnen. Es ist noch nicht ganz auf der Ziellinie, aber das Finale hat begonnen. Das muss die Lehre gewesen sein, die bei ihnen angekommen ist. Das ist das, was sie hin und her geworfen hat, wie so ein kleines Schiff, wie so eine Nussschale in einem Sturm. Warum? Das Finale hat begonnen, das Finale ist schon vorangeschritten. Christus kommt ganz bald wieder. Der ganze letzte Abschnitt hat jetzt begonnen und wir sind noch hier. Wir sind nicht entrückt worden. Und vor allem, wir haben es gar nicht gemerkt. Paulus hat uns doch letztes Mal viel Deutliches erzählt. Und jetzt heißt es, wir haben es nicht gemerkt und wir wurden auch vom Herrn nicht geholt. Beides nicht. Und das wirft sie hin und her wie das kleine Schiffchen. Lasst euch nicht in Schrecken jagen, sagt er weiter. Das heißt, lasst euch nicht durcheinander bringen. Lasst euch nicht verwirren. Das bedeutet dieses Wort, was dort für Schrecken steht. Und das Durcheinanderbringen, da gibt es einen Hauptexperten für. Das ist nämlich Satan selbst, der auch genannt wird, der Durcheinanderbringer. Weil mehr kann er nicht machen. Er kann Schaden anrichten dadurch, dass er durcheinander bringt. Er kann nicht selbst schaffen. Und er kann Gottes Werk nicht zerstören. Er kann nur so weit laufen, wie Gott ihm Leine lässt. Aber er kann durcheinander bringen. Und damit kann er Schaden anrichten. Und das ist hier passiert. Sie hatten viel Klares gehört, als er bei ihnen war. Sie hatten viel Klares in dem ersten Brief schon gelesen. Da ging es nämlich auch darum, was ist denn mit denen, die entschlafen, bis der Herr wiederkommt? Was ist mit denen, die heimgehen, die sterben? Also was ist da los? Wir merken, die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Es war nicht so ein Randthema, es hat sie bewegt. Und sie haben sich nicht nur mit dem abgefunden, was ihnen gelehrt wurde, sondern sie haben auch weitergedacht. Ja, wie ist denn das jetzt mit... So. Und sie haben klare Antworten gekriegt. Und jetzt durcheinander geworfen, hin und her geworfen, kein festes Bein mehr am Boden. Wie kam das denn? Es wurde ihnen gesagt, der Paulus. Der Paulus hat übrigens gesagt, das hat er nämlich von Gott offenbart bekommen, durch einen Geist. Und das hat er auch öffentlich verkündet. Habt ihr auch gar nicht mitgekriegt? Gibt es wohl auch schon einen Brief zu? Der Tag des Herrn, also dieser Abschnitt, das hat schon längst angefangen. Habt ihr es noch nicht mitgekriegt, die Thessaloniker? Das ungefähr ist bei ihnen angekommen. Und kein Wunder, dass sie darauf vertraut haben. Der beglaubigte Apostel, der ihnen beigestanden hat, der sie unterwiesen hat, mit dem sie im Briefaustausch waren, auf einmal hören sie, Moment, da gibt's das haben wir noch niemals gehört. Und was sind das für Folgen für uns? Das eine bedeutet ja, wir haben ihn doch nicht wirklich richtig verstanden. Wir haben die gute Lehre doch nicht wirklich kapiert. Und das andere ist, was ist mit uns jetzt in der Ewigkeitsperspektive? Wenn sich alles schon zuspitzt, wenn wir schon mittendrin sind, warum sind wir dann noch hier? Ist alles in Ordnung mit uns? Wir können uns vorstellen, wie die Gedanken rattern bei den Geschwistern. Und das zeigt erst einmal etwas sehr, sehr Gutes. weil sie vertrauen einer Quelle, die gut aussieht. Sie lassen sich nicht einfach nur von irgendeinem Geschwätz hinhalten. Es wird ihnen verkauft als eine glaubwürdige Quelle, die sie persönlich kennen. Und es hat Bedeutung für sie. Es hat Bedeutung für sie, was sie dort hören. Wenn sie sagen, wenn das wirklich von ihm kommt, dann ist es von Gott beglaubigt. Und dann hat es Bedeutung für uns. Und wenn wir dort ausgeschlossen sind, dann hat das massive Bedeutung für uns. Wir sehen, sie sind ein ganzes Stück sehr integer geistlich. Sie sagen nicht, naja, die Lehre, jede Lehre, jeder hat seine Lehre. Erkenntnis ist nur Stückwert, verstehen sowieso nur die Hälfte, es ist nicht alles so wichtig. So sind sie nicht, sind genau das Gegenteil. Sie ringen darum, es wirklich zu verstehen und sie wissen, es hat reale Konsequenzen für unser Leben. Und sie sagen auch nicht, kann nicht sein, Jesu Wiederkunft, das kann noch ewig dauern. Sie wissen, der Herr kommt wieder zu einer Zeit, wo wir es nicht vermuten. Es ist durchaus denkbar. Diese falsche Quelle, diese falsche Information bringt sie in Not, lässt sie nicht mehr feststehen, sorgt für Probleme. Das ist das, was ihr Lehren machen. Wir sehen den Unterschied. Es gibt die Situation, ein Bruder hat eine Lehre nicht ganz richtig verstanden, gibt sie stückhaft weiter. Das kann auch Probleme verursachen. Aber wir sehen, das ist keine Boshaftigkeit hinter. Das ist etwas, was geklärt werden muss, was nachgebessert werden muss. Aber hier sehen wir, Paulus hat es nicht empfangen, er hat es nicht gesagt, er hat es nicht geschrieben, das war frei erfunden. Das war eine astreine, bösartige Verirrungslehre, in diesem Sinne Irrlehre. Und er sagt ihnen, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Und das ist ein Schlüsselsatz, nicht nur für diesen Text, sondern auch für diese Zeit, in die Gott uns hineinstellt. Denn wir sind im letzten Abschnitt der Weltgeschichte. Das macht uns die Bibel sehr deutlich. Und wir sollen Jesu Wiederkunft erwarten. Nicht als etwas, was irgendwann einmal passiert, sondern etwas, was greifbar nahe ist. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Das ist das, was Jesus auch sagt in Matthäus 24. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Das ist sein Eröffnungssatz für seine Endzeitrede. Lasst euch nicht verführen, überhaupt nicht. Das ist die große Herausforderung für diese Zeit. Und dann macht uns der Apostel im weiteren Text vor allem deutlich, was muss zuvor geschehen. Wir erfahren hier wenig über den Tag des Herrn, sondern was muss vorher passieren. Er macht es nochmal deutlich, damit wir es einordnen können. Gott möchte, dass wir die Entwicklung um uns herum einordnen können durch sein Wort. Und dass wir auch sehen können, spitzt es sich zu, kommt die Wiederkunft näher. Das, was beschrieben wird, das sind zum Großteil Dinge, die es zu allen Zeiten gegeben hat. Aber es wird deutlich gemacht, es wird immer heftiger. In Matthäus 24 sagt Jesus, das ist nur der Anfang der Wehen. Im 1. Thessalonikerbrief spricht er von Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Also es wird immer heftiger, immer stärker, immer kürzeren Abständen kommt all das. Also lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Stellen wir uns die Frage erstmal, was ist der Abfall? Es geht nicht grundsätzlich darum, dass irgendjemand abfällt, sondern der Abfall ist ein feststehendes Ereignis. Der Abfall ist eine Zuspitzung, wo das christliche Zeugnis massiv verleugnet wird. Der Abfall bedeutet, dass das, was jetzt auch noch so als das große christliche Spektrum, was wir menschlich nicht einzuordnen vermögen, sich extrem lichtet und deutlich wird, wer ist da echt. Das erkennbar ist, wer und was nennt sich christlich und wer gehört wirklich mit dazu. Der Abfall bedeutet ein Sichtbarmachen von dem, was echt ist und von dem, was sich nur so nennt. Das heißt, eine große Abkehr von großen, großen Teilen von denen, die sich als Christen bezeichnen. Eine große, große Abkehr von dem, was sich Kirche und Gemeinde bezeichnet. Von dem, was Gottes Willen ist. Und da sehen wir schon, wie wir bestimmte Tendenzen auch in unserer Zeit erkennen. Und wenn wir einen Blick haben auf die letzten Jahre und Jahrzehnte, wir sehen, es ist eine Zuspitzung. Aber der Abfall ist ein absoluter Tiefpunkt in diesem Sinne. Der Abfall bedeutet auch, dass all das, was wir als christliches Erbe noch haben, wenn wir betrachten, diese ganze westliche Welt ist geprägt von biblischen Werten und Ideen. Und mit dem Abfall verbunden wird auch sein eine immer deutlichere Ablehnung von allem, was Gott wohlgefällig ist. Dort, wo noch Gottes Ordnung gelebt werden oder wo noch Reste erkennbar sind, wo noch das Gute, was Gott als gut uns deutlich macht, noch gelobt wird, noch hochgehalten wird, noch vertreten wird, das wird völlig ausgetilgt werden. Das heißt, das, was der aufmerksame Beobachter unserer Zeit schon sieht, wie immer mehr das Gute und Richtige auf den Kopf gestellt wird, und das Richtige auf einmal falsch ist und das Falsche richtig, das wird sich zuspitzen. Also wir sehen zum einen Kirche und Christenheit, die sich sehr lichten werden, die auf Distanz gehen werden. Und auf der anderen Seite, das, was als biblisches Erbe noch in der Welt vorhanden ist, also die Salz- und Lichtwirkung, wird massiv abgelehnt werden von der Welt. Auch da ein Tiefpunkt. Also Abfall wird ein deutlicher Tiefpunkt sein. Und der Mensch der Sünde wird geoffenbart werden. Und der Mensch der Sünde, das ist nicht eine allgemeine Bezeichnung im Sinne von dem sündigen Mensch, sondern eine Bezeichnung für den Antichristen. Und dabei ist der Antichrist wiederum die Personifizierung des völlig gottlosen Menschen. Also dem Antichrist wird der Weg geebnet dadurch, dass die Bösartigkeit des Menschen immer offenbarer wird. Dass das Böse, was noch zurückgehalten wird, was noch bedeckt wird, was noch unterdrückt wird, im besten Sinne, ganz herauskommen kann. Und das macht es erst möglich, dass der Antichrist in dieser Form auftreten kann. Er wird beschrieben als der sich widersetzt und über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung ist. Der sich selbst zu einem Gott macht, der sich in den Tempel Gottes setzt. Der Antichrist wird auftreten wie ein Christus, aber umgedreht. Die pervertierte Form von Christus, der das Menschliche vergotten wird, der den Menschen den Bauch pinseln wird, der das menschliche Wollen, was nach der Bibel böse ist, belohnen wird und zum anderen den Menschen was verspricht? Erlösung. Er wird sich als Erlöser präsentieren. Und auch da wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten viel spekuliert, wer dieser Antichrist ist. Und die Spekulationen waren bisher immer falsch erwiesenermaßen. Aber wir sehen, wie viele Vorläufer, wie viele Prototypen es für diesen Antichristen bereits gab und auch gibt. Und das können Sie für sich prüfen. Da will ich ausnahmsweise gar nicht Namen in die Runde werfen. Wir gucken, wer verspricht Erlösung, wer bestätigt dem Menschen, dass das, was in seinem Wollen ist, was in seinem Streben, was in seiner Natur ist, dass es gut ist und zum Guten führt? Und er hebt eine Religion, wo einerseits der Mensch im Mittelpunkt steht und seine Sünde als etwas Erfreuliches und Anbetungswürdiges und das alles in sich personifiziert. Und so jemand tritt nicht als Schreckensherrscher auf. So jemand wird von der breiten Öffentlichkeit als Sympathieträger angenommen. Das macht ihn ja gerade aus. Weil er nicht die Wahrheit bringt. Weil er die Lüge bringt, die dem Menschen gefällt, wird er sehr populär sein. Und schlussendlich, nach dem Abfall und seinem Auftreten, setzt er sich an die Stelle Gottes. Er setzt sich in die Position Gottes. Und Paulus wirft zwischendurch ein: Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch das schon erzählt habe? Wisst ihr noch, das habe ich euch doch schon erklärt. Und er sagt das hier nicht vorwurfsvoll. Er weiß, wie wir Christen sind, wie wir Menschen sind. Wir brauchen Wiederholung. Sie hatten diese Lehre schon gehört. Sie wussten schon grundsätzlich davon. Aber jetzt durch dieses Gerücht, der Paulus hätte doch behauptet, es wäre jetzt ganz anders, haben sie sich verwirren lassen. Er sagt, wisst schon, das ist jetzt nur Wiederholung. Aber ich erinnere euch nochmal daran. Und das brauchen wir auch. Wir sollten uns nicht ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Es ist immer so eine bestimmte Gefahr, dass man nur noch ein Experte wird für diese ganzen Endzeitfragen. Das wollen wir nicht. Das ist nicht das einzige Thema, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Und wir sind herausgefordert, weil uns ganz klar gesagt ist, der Zeitpunkt, den können wir nicht errechnen, den sollen wir auch nicht errechnen. Damit liegen wir schief. Wir haben eine gewisse Unsicherheit. Wir arbeiten gerne mit festen Daten, Zeiten und Orten. 9.27 Uhr fährt meine Bahn ab. Da muss ich da am Bahnhof sein. Im schlimmsten Fall kommt die Bahn 5 Minuten zu spät oder 10 Minuten. Aber ich bin dabei, es ist alles in Ordnung, so wird es laufen. Und das haben wir hier nicht. Gott sagt aber, schaut auf die Zeichen der Zeit. Also macht nicht Mittagsschlaf, bis ihr sagt, ach, jetzt ist ja die Zeit gekommen, jetzt können wir wieder aufwachen. Sondern seid wachsam in eurem Leben. Achtet auf diese Zeichen. Achtet darauf, was um euch herum passiert. Achtet auf die Entwicklung in der Welt. Er warnt zugleich auch, seid vorsichtig mit den Spekulationen. Das ist immer das große Risiko. Aber ich zeige euch die großen Linien auf, nicht alle Details. Es ist sicher auch sehr gut für uns, dass wir noch nicht alle Details davon kennen. Aber erwartet, dass ihr es miterlebt. Erwartet, dass ihr dabei seid. Und erwartet, dass es so passiert, wie ich es euch sage. Und da braucht es Erinnerung und hin und wieder auch die Korrektur. Also auch da können wir uns ganz zu den Thessalonikern stellen. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit, also damit der Antichrist geoffenbart werde. Was hält jetzt noch zurück? Also was sorgt dafür, dass es noch nicht völlig ausgebrochen ist? Dass das ganze Böse noch nicht völlig hochkommen kann? Was hält das Böse noch zurück? Die Ausleger ringen da mit zwei Möglichkeiten, die sich, denke ich, allerdings doch sehr zusammenhängen. Manche sagen nämlich, es ist das, was wir gerade über Römer 13 gehört haben. Die Obrigkeit als Gottesdienerin, die noch zurückhält, die noch etwas von dem Bösen aufhält und wenigstens noch etwas von dem Bösen bestraft. In unserem Zusammenhang ist es aber wahrscheinlicher, dass hier gesprochen ist von den Heiligen und dem Heiligen Geist. Hier wird nämlich einmal gesprochen von dem, was zurückhält, also sächlich, und dem, also Maskulinum. Und in dieser Form wird auch vom Heiligen Geist gesprochen, an mehreren Stellen der Bibel. Der Heilige Geist der sächlich angesprochen wird, sozusagen das Heilige Geist und der Heilige Geist in der männlichen Form. Im Zusammenhang macht es vor allem Sinn, weil solange noch Salz und Licht da ist, solange Gott hier noch seine Mitarbeiter hat und sie mit dem Heiligen Geist führt, solange er uns hier als Mana auch hinstellt, die sein Wort verkündigen, die auf seine Ordnung hinweisen, die Ungerechtigkeit beim Namen nennen und Lüge beim Namen nennen und Wahrheit gegenüberstellen, hat auch die Obrigkeit noch ein Korrektiv. Wir haben es gerade gehört. Wenn die Obrigkeit kein Korrektiv mehr hat, noch nicht mehr verhaftet werden kann auf das, was ist überhaupt das Böse, was zu bestrafen gilt, was ist das Gute, was man loben soll, dann hat das Böse natürlich völlig freie Bahn. Und wir sehen, wenn wir uns die ganze Lehre über das Finale anschauen, es gibt noch Regierungen. Es gibt sogar zunehmend eine Zentralregierung. Es gibt so etwas wie eine Obrigkeit. Es ist nicht völlige Anarchie. Aber von vielen Obrigkeiten hin zu einer Zentralobrigkeit, einer Weltregierung, die nicht mehr das Böse bestraft, sondern genau das Gegenteil tut. Das Böse befördert und selber tut. Und alles Gute vernichtet. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Also das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Anomia, also des Fehlens von Ordnung und Gesetz in Gottes Sinne, das gehört einerseits zur menschlichen Natur. Das ist das, was wir in Römer 1 lesen. Gottes Zorn über alle Menschen. Das letztliche Verachten Gottes, das Vergötzen von allem anderen, bloß nicht Gott als Gott anerkennen, das eigenwillige Folgen von dem, was unser Herz uns sagt. Da haben wir die Gesetzlosigkeit. Wir sehen es in 2. Timotheus, wo uns das für diese Endzeit nochmal gezeigt wird, wie es sich zuspitzt. Aber in den letzten Tagen, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Wir kennen diesen Text. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Sagen wir, jetzt haben die auch immer getan. Du bist der Mensch nach Eden. Ja, aber es wird eine Zuspitzung sein. Der Mensch wird selbstliebend sein wie noch nie zuvor. Und es wird irgendwann keine Stimmen mehr geben, die sagen, Selbstliebe ist nichts Gutes, das führt nicht zum Guten, das führt zum Schlechten. Sondern die Stimmen werden immer lauter, die sagen, ja, Selbstliebe ist der Anfang, bevor man, dass man jemand anders lieben kann. Und ohne Selbstliebe gibt es überhaupt gar keine Liebe. Kleiner Hinweis am Rande. Im Moment verbreitet sich etwas, das sich positive Theologie nennt, die genau darauf basiert. Wir müssen erstmal lernen, uns selber wieder richtig zu lieben, bevor wir den anderen lieben können. Diese positive Theologie wurde entwickelt von einem Robert Schuller und er war bekannt für seine Hour of Power, Stunde der Kraft, bekanntester Fernsehprediger oder erfolgreichster Fernsehprediger in Zahlen zumindest aller Zeiten. Und er sagte, diese positive Theologie, eine Mischung aus Psychologie, wo es um Selbstliebe geht und Versatzstücken aus der Bibel, wenn Sie davon mal die Praxis sehen wollen, dann gehen Sie nach Willow Creek und Saddleback, weil deren Leiter hat er geschult mit seiner Theologie, sagt er selber. Also nur so am Rande, wir sehen, Selbstliebe, was lange Zeit klar war, auch unter nichtgläubigen Menschen, Selbstliebe führt nicht zum Guten, sondern zum Egoismus, zum Unsozialen. Da fehlt jetzt noch völlig die Gottesperspektive, selbst unter Weltmenschen, klar. Wir sehen schon, dieser erste Punkt wird immer mehr vergottet. Die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das gehört mit dazu. Das, was schon immer vorhanden war im Menschen, was noch zurückgehalten wurde. Wir sehen, selbst in vielen Heidenkulturen war klar, dass diese Dinge, die dort genannt werden, nicht gut sind. Außer das Vergnügen, mehr als Gott zu lieben. Aber das andere war in den meisten erfolgreichen Heidenkulturen auch klar, es führt nicht zum Guten. Wir müssen das begrenzen, beschränken, zurückdrängen, weil es schädlich ist. Und wir sehen, wie jetzt schon es massiv auf den Kopf gestellt ist. Und es wird uns gesagt, diese Gesetzlosigkeit als Ideal, nicht als etwas, was der Mensch macht, sondern als etwas, was immer mehr als gut dargestellt wird, als positiv, als notwendig, als natürlich, das tritt immer mehr sichtbar auf. Aber es wird uns gesagt, das ist noch nicht das Ende. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, aber es wird noch zurückgehalten. Und das erleben wir aber auch. Das müssen wir uns auch deutlich machen. Obwohl sich die Verhältnisse doch sehr verschärft haben, es wird noch zurückgehalten. Denn es gibt viele Gegenstimmen. Es gibt noch viele Mahner. Wir haben in diesem Sinn noch keine Anarchie. Wir haben noch genug, die im besten Sinne Widerworte leisten. Es wird noch zurückgehalten. Und da sehen wir eine ganz wichtige Aufgabe von uns, auch in dieser Zeit. Und da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir Salz und Licht sind. Wir sehen, wir haben die Aufgabe, Gott zu ehren, indem wir Teil seiner Gemeinde sind und in der Gemeinde wirken und dienen und in unserer Familie, in unserem Umfeld, indem wir sein Wort weitergeben, indem wir das Evangelium verbreiten. Und wir sollen auch Salz und Licht sein um uns herum. Und wir sehen, umso heftiger die Verhältnisse werden, umso mehr die Gottlosigkeit zutage tritt, umso offener und dreister, umso wichtiger ist es, dass wir Ross und Reiter nennen. Dass wir richtig und falsch klar benennen. Und dass solange wir noch können, solange wir noch da sind und solange wir nicht gleich dafür eingesperrt werden, dass wir unseren Mitmenschen auch sagen, das ist falsch, ich bin fest überzeugt davon. Weil Gott es sagt, bin ich überzeugt, das ist falsch. Es ist falsch, sich in Selbstliebe zu ertränken. Übrigens auch in Selbsthass. Es ist falsch, nicht nach Gott zu fragen. Es ist falsch, Gott zu verachten. Es ist falsch, selbstsüchtig zu leben. Wenn aber das, was zurückhält, weg ist, wenn wir weg sind, solange es noch Christen gibt, gibt es noch die Mahner, gibt es noch die Stimmen, gibt es noch etwas, was zurückhält, was noch an das Gewissen der Menschen appelliert. Aber wenn die weg sind, dann wird das Böse völlig offenbart in Form des Antichristen. Und Paulus schiebt aber gleich hinterher, um gleich deutlich zu machen, wie das Finale ausgeht, ist absolut klar. Denn diese Zuspitzung des Bösen, personifiziert in dem Antichristen, wird zerstört werden, wird vernichtet werden. Wie? Durch den Herrn, durch den Hauch seines Mundes. So wie wir es dann in der Offenbarung auch lesen. Er wird ihn beseitigen. Es nimmt ein gutes Ende. Und da sehen wir, es ist ganz anders als alle anderen Finale, mit denen wir jemals zu tun hatten. Weder der Sportwettkampf noch der dramatische Krieg. Wir wissen nicht sicher, wie es ausgeht. Hier wissen wir es. Wir wissen nicht alle Details des Weges. Die großen Linien schon. Aber vor allem wissen wir, wie es endet. Jesus wird der Sieger sein. Und in diesem Wissen sollen wir auch leben und handeln. In diesem Wissen sollen wir auch Licht und Salz jetzt sein. Sollen wir die sein, die mit zurückhalten durch das Mahnen und Korrigieren. Und der Antichrist, wir sehen, das ist derjenige, der Satan ins Rennen schickt. der Antichrist, das ist auch Satans Finale. Und er stattet ihn aus. Deshalb wird er auch so überzeugend sein für all die Menschen um uns herum. Er wird so überzeugend sein. Warum? Weil er wirkt mit Zeichen und Wundern, mit betrügerischen Kräften und aller Verführung der Ungerechtigkeit. Das ist ganz spannend. Dieser Begriff Zeichen und Wunder, das ist der gleiche Begriff, der für Jesu Wirken gebraucht wurde. Genau der gleiche. Und auf unsere Zeit bezogen, auf die Endzeit bezogen, taucht er mehrmals auf im Neuen Testament, spannenderweise nur in einem Zusammenhang. Sie können das mal nachstudieren, die unterschiedlichen Stellen. Immer nur in einem einzigen Zusammenhang, Zeichen und Wunder in der Endzeit, immer im Zusammenhang mit dem Antichristen oder Vorläufern des Antichristen oder dem Wirken Satans. Also, wenn Ihnen heute etwas erzählt wird von, hier gibt es Zeichen und Wunder, würden Sie ganz große spitze Ohren kriegen und die Bibel gleich zur Hand nehmen. Für unser Zeitalter immer in Zusammenhang mit dem Bösen, mit der Verführung, mit Betrug. Wir haben das vorhin gehört bei der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24. Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen, die sind erfolgreich damit. Wie kann das sein? Vers 11, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Sie werden mit Zeichen und Wundern wirken. Mit realen, nicht mit denen aus der Trickkiste. Mit denen hat man es immer wieder zu tun. Man sieht, das ist einfach nur Betrug. Man sagt, jemand ist geheilt und tatsächlich kriegt er da vorne die Krücke wieder. Das ist nicht gemeint damit. Sondern wirkliches Wirken, was menschlich, naturwissenschaftlich nicht erklärbar ist. Und das wird natürlich sehr überzeugend sein. Man prüft sie und sagt, wow, das ist echt. Der kann das echt. Und das ist Satans Mittel. Satan kann nichts Eigenes schaffen, aber er kopiert. Er kopiert Gottes Wirken nur auf den Kopf gestellt. Und so stattet er auch seinen Antichristus aus großer Macht, um die Menschen zu beeindrucken. Und wer ist davon betroffen? Die, die verloren gehen. Warum? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Und so sehen wir, so wie im Finale von jedem Menschenleben das gilt, gilt es auch im Finale der Weltgeschichte. Es scheidet sich daran, ob ich die Wahrheit Gottes annehme. Nehme ich die Wahrheit und die Gnade an? Nehme ich das Urteil über mein Leben an? Nehme ich an, dass ich einen Retter und Erlöser brauche? Dass ich selbst niemals gut genug sein kann, um vor Gott zu bestehen? Aber dass Jesu vollständiges Opfer für mich den Preis zahlt? Und dass ich das notwendig habe, dass ich es nötig habe. Das macht den Unterschied. Da sehen wir, diejenigen, die die Wahrheit nicht annehmen, die leben nicht nur in ihrer eigenen Lüge, das ist ja schon der Normalzustand, die leben in ihrer eigenen Lüge, sondern sie sind völlig ausgeliefert den Verführungen und der Zeichen- und Wundershow des Antichristen und seiner Vorgänger. Sie sind völlig geblendet. Schon 80% blind und dann sind sie völlig blind gemacht. Sie sind ihm völlig ausgeliefert. Nichts, was ihnen mehr die Erkenntnis dann öffnet. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Wir sehen, es ist wichtig, dass ihr Lehren aufgedeckt werden und korrigiert werden. Und das hat Paulus hier sehr, sehr gut gemacht, sehr liebevoll und sehr geduldig. Und er weiß, es braucht nochmal Wiederholung, es braucht nochmal Korrektur, auch wenn wir es schon mal gehört haben. Und er sagt, verlasst euch auf das, was euch beglaubigt geschrieben ist, was euch beglaubigt gesagt ist, vertraut darauf. Lasst euch nicht hin und her werfen, lasst euch nicht kirre machen von dem, was irgendjemand behauptet. Setzt nur auf völlig geprüfte Fakten. Und wir sehen, wie groß unsere Aufgabe in dieser Zeit ist. Was ist das für ein Vorrecht? Gott stellt uns eine Zeit, wo es sich weiter zuspitzt. Auch wir wissen nicht den Zeitpunkt des Wiederkommens. Aber wenn wir aufmerksam unsere Zeit beobachten, merken wir, es naht, es naht. Wir sollen als Christen in der Erwartung leben, dass der Herr wiederkommt. Schon heute oder morgen. Und wir sollen die Zeit nutzen, bis er wiederkommt. Solange wir noch nicht hier weggenommen sind, lasst uns Salz und Licht sein. Lasst uns Teil dessen sein, das aufhält. Durch das Aussprechen von Wahrheit und das Benennen von Lüge. Ganz eindeutig. Und auf der anderen Seite, lasst uns das Evangelium ganz klar verbreiten und dafür beten, dass noch viele die Wahrheit annehmen. Dass viele durch die Wahrheit gerettet werden. Und dass wir wirklich vor Augen haben, wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Wir wissen nicht mal, wie lange wir noch so viel Freiheit haben wie hier, wo es so einfach ist, wo obendrein noch technische Möglichkeiten haben, Informationen hin und her zu schicken und abzurufen und Menschen zu versorgen, die wir sonst niemals erreichen würden. Das ist das eine. Wie lange geht das noch? Aber wie lange haben wir überhaupt noch Zeit, die Wahrheit zu verkündigen in dieser Welt? Also lasst uns ermutigt sein davon und lasst uns ebenfalls, wie die Thessaloniker, genau nachfragen, wenn wir hin und her geworfen werden durch etwas, was wir gehört haben, etwas, was wir nicht einordnen können, dass wir nochmal zurückkommen und nachfragen und sagen, lieber Paulus, gut, den haben wir jetzt nicht mehr an der Hand, aber dass wir unsere geistlichen Ansprechpartner verdingen und sagen, bitte erklär mir das nochmal. Jetzt bin ich durcheinander geraten, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber ich möchte sicher sein. Ich möchte auf festem Grund stehen. Und das schenkt uns Gott. Lass uns nochmal zusammen beten. Herr, danke, dass du uns in deiner Wahrheit unterweist und dass du uns Einblick gibst in das, was kommen wird. In die Dinge, die wir wissen sollen. Herr, danke dafür. Und Herr, danke, dass du auch Geduld hast mit uns, dass du uns immer wieder auch zurechtbringst, dass du uns auch noch einmal unterweist in den gleichen Dingen. Herr, danke, dass du uns zeigst, wie dramatisch es sich in dieser Welt entwickeln wird. Und danke, dass wir hier einen Dienst noch tun dürfen. Herr, danke, dass du uns bewahrst und durchträgst bei all dem. Danke, dass du uns noch Freiheit gibst. Danke, dass jetzt noch Dienstzeit ist, Herr. Dass wir Teil dessen sein dürfen, das mit zurückhält. Herr, danke, dass wir dein Evangelium verbreiten dürfen. Herr, wir wollen dich bitten, dass noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie deine Wahrheit wirklich annehmen, dass sie nicht ausgeliefert sind all den Verführungen und Lügen. Herr, bitte lass uns ein Segen sein. Bekräftige uns und gib uns Weisheit in dieser Zeit und in der, die kommen wird. Herr, wir wollen dich bitten, komm bald wieder. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.